Ja, danke. Ich möchte nur beten mit uns. Danke, Herr Jesus, dass wir heute Abend hier beisammen sein dürfen und auf dein Wort hören können. Wir wollen beten, dass du hier bist mit deiner Gegenwart. Bitten dich, dass du das Reden segnest, aber auch das Hören. Tu uns dein Wort auf, begegne uns in dem, was da steht und lass es lebendig werden, auch für unseren Alltag und für unser Leben. Danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass du uns überschüttest mit deinem Segen und dass du uns hilfst beim Reden und Verstehen. Amen. So, weil ich da nicht mehr allzu viel Strom habe hier, werde ich jetzt das euch einfach gleich einmal zeigen hier. So. Also, was wir heute machen, ist Kapitel 3 und 4, die gehören zusammen in der Apostelgeschichte. Das ist so eine Einheit. Und das spielt sich im Tempel ab. Und der Tempel, das war ein Riesenareal zur Zeit Jesu. Und heute sieht man noch einen Teil dieser Mauer hier, der Westmauer, bis in etwa hierher, so ein kleiner Teil, das ist das, was wir als Klagemauer kennen. Ja, also das ist, da diesen Bogenansatz sieht man noch, den erkennt man noch in der Mauer und hier ist dieser Klagemauerteil und obendrauf ist der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee. Ja. Aber das war ein Riesenteil und der Haupteingang, das sieht man hier schon gut angedeutet, der ging darauf unten durch und das heißt hier die schöne Pforte. Ja, mit der haben wir es heute zu tun, mit der schönen Pforte. Und dann geht es da unten rein, so Stiegen hoch und dann kommt man auf diesen Vorplatz hier. Das sind hier die Säulenhallen und hier drin war dieser Markt, wo Jesus so mal die Händler rausschmeißt, das war hier drin. So, und jetzt gehen wir einfach hier, das war der Eingang, die schöne Pforte, da ging man da so hoch, das war ein riesiger Eingang hoch und konnte da ins Tempelareal und das sind diese Säulenhallen da oben. Ja. Kannst du ruhig einmal ganz ausmachen, dass man das ein bisschen besser sieht. Ja, ja, dann gehen wir nochmal zurück hier. Ja, ja, passt schon. Ja, das, also das ist dieser Doppelaufgang. Und dann kam man oben hier zu diesen Säulenhallen und hier ist es angedeutet, da kam man da hinten hoch und es ist ein Riesenareal. Und da gab es diese Mauer. Diese Mauer ist auch ganz wichtig. Da waren Schriften angebracht, dass alle, die nicht zum Volk Gottes gehören, da nicht weiter dürfen. Todesstrafe verboten. Ja. Und davon spricht dann später der Paulus, dass diese Mauer eingerissen ist. Es gibt jetzt keinen Unterschied mehr zwischen Heiden und Juden. Die gehören zusammen. Ja. Sind vereint im Volk Gottes. Und das ist diese Mauer da hinten. Ja. Davon spricht er. So, okay. Gut. Das vor allem der Tempel, das wollte ich euch zeigen hier. Dann können wir wieder Licht haben. Ja? Gut, dann mache ich das jetzt einmal aus. Das wird man später nochmal brauchen.
Was du mit dem Strom sagst? Brauchst du Verlängerung?
Nein, ich habe das Kabel für den da vergessen. Daheim. Ich war da. So. Gut. Schauen wir einfach zuerst einmal in den Text und schauen, was da passiert ist. Ich lese aus Kapitel 3 einmal die Verse 1 bis 11. Eines Nachmittags gegen 3 Uhr, da steht manchen Übersetzungen auch um die 9. Stunde. Ja, nochmals in Israel, es wurde gezählt, eigentlich nach römischem System wurde der Tag eingeteilt. 6 Uhr in der Früh, das war die erste Stunde. Die 12. Stunde, 6 auf die Nacht, genau. Die 6. Stunde ist mittags um 12 Uhr. 12. Stunde ist 6 auf die Nacht. Um 3 Uhr nachmittags ist die 9. Stunde. Ja? Und dann wurde die Nacht auch in 4 Nachtwachen eingeteilt zu je 3 Stunden. Also von 6 bis 9, von 9 bis Mitternacht, von Mitternacht bis 3 in der Früh. Und die 4. Nachtwache war von 4 bis 6 in der Früh. Und in der 4. Nachtwache, da lesen wir mal, dass Jesus spazieren geht auf dem See. So ist die Zeiteinteilung. Also 3 Uhr nachmittags, da gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Und als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an. Und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich. Aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Da nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf und konnte auf seinen Füßen stehen und fing an herumzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und Gott lobend mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte. Und als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen. Sie liefen hinaus zur Säulenhalle Salomos, wo der Geheilte sich dicht bei Petrus und Johannes hielt. Und alle staunten über das Wunderbare, was dort geschehen war. So, jetzt haben wir ein bisschen die Bilder im Kopf, wo das war. Für mich ist das immer wichtig. Ich muss immer ungefähr wissen, wie war denn das da? Ne? So, in den ersten beiden Versen haben wir eine Menge Hintergrundinformationen. Und diese Geschichte schließt an Pfingsten. Das haben wir ja das letzte Mal miteinander angeschaut gehabt. Pfingsten, wo alles darauf hinzulief. Ja, das Fest, das in der Mitte steht, im großen Festkalender Israels. Die ersten drei Feste sind um Passa, das ist am Anfang. Das sind drei Feste, das Fest in der Mitte ist Pfingsten und dann kommen im Herbst nochmal drei Feste. Dann um den Versöhnungstag und Yom Kippur, das Posaunenfest und das Laubhüttenfest. Und wir haben gesehen, dass das Leben weitergeht. Das ist Apostelgeschichte. Das Leben Jesu geht weiter. Das wird uns erzählt. Und hier, da kommt einfach ein Bettler oder ein Bettler wird gebracht, Und zwar ziemlich clever. So kurz bevor, dass im Tempel die öffentlichen Gebetsstunden losgehen. Ja? Wieso kommen die um 3 Uhr nachmittags? Sie tun das, weil es öffentliche Gebetszeiten waren. Und wir sehen, dass die ersten Jünger, die lebten noch ganz im Rhythmus, wie es im Volk üblich war. Ja? Denn im 2. Mose 29, da gibt es eine Anweisung, in 2. Mose 29, die Verse 38 bis 46. Und ich pick nur den 42. Vers raus, da steht: Ein ständiges Brandopfer sei es von Generation zu Generation am Eingang des Zeltes der Begegnung von dem Herrn. Dort werde ich euch begegnen, um dort mit euch zu reden, sagt Gott. Ja. Und so war immer in der Früh waren Opfer und am Nachmittag, so gegen Abend hin, wurden Opfer dargebracht. Und es waren einfach öffentliche Gebetszeiten. Und Petrus und Johannes sind unterwegs und sagen, komm, gehen wir hoch zum Tempel und gehen beten. Und genau zu der Zeit wird der Gelähmte dort vor die Tür abgesetzt. Die schöne Pforte, es ist der Haupteingang oder einer der Haupteingänge, da ist fast alles durchgegangen. Logisch, wenn man was will, setzt man ihn dorthin. Jetzt war es so, Almosen geben gehörte zu den frommen Tugenden im Judentum zur Zeit Jesu. Also, wenn man gefragt hat, wie zeigt sich denn, dass jemand wirklich ein frommer Mann ist? Dann hat man was hergegeben. Ja? Also, geben war etwas, fasten war etwas und beten war ein Ausdruck davon. Beten, fasten und geben. Und jetzt wissen wir vielleicht, wieso das Jesus in der Bergpredigt sagt, wenn du gibst, dann soll die eine Hand nicht wissen, was die andere gibt. Gib von Herzen, gib gern und tu nicht abwägen. Wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein und besprich die Sachen mit Gott. Und wenn du fastest, dann soll es auch keiner merken. Ja? Das waren die Ausdrucksformen, wie man Glauben gelebt hat. Das war damals einfach so, haben wir sich das so gedacht. Ja? Wir haben heute andere Maßstäbe, könnte man natürlich auch hinterfragen. Ja? Sind die Maßstäbe, die ich heute habe, ist das wirklich Ausdruck von einer Beziehung, die ich zu Gott lebe? Oder ist das einfach nur Kultur? Ja. Aber dieses Almosen geben war auch eine Art, die Armen zu versorgen. Es gab ja keine Sozialhilfe. Und die konnten nicht arbeiten. Der war gelähmt. Also musste der irgendwie versorgt werden. Und im Prinzip war es die Sozialhilfe im Volk. Dass er beim Tempel sitzt, macht auch Sinn, denn es war üblich, dass man eben im Tempel die Begegnung mit Gott sucht. Aber der Tempel hatte auch so eine Art Sozialfonds, so eine Kassa. Ja, das war also irgendwie so ganz ineinander verwoben. Der Gelähmte wird also dorthin platziert, wo eigentlich alles vorbei musste. Er sitzt an einem der Haupteingänge. Möglicherweise wurde er auch von der Familie geschickt, um zu betteln. Wissen wir nicht. Eh? So, und Petrus und Johannes kommen jetzt da hoch und begegnen ihm. Er spricht sie an, möchte was. Und dann kommt die eigentliche Überraschung und die Frage ist, wer heilt eigentlich den Gelähmten? Ist euch das aufgefallen? In Vers 5 oder in Vers 4 sagt der Petrus und der Johannes, sieh uns an. Und dann steht im Vers 5, der Gelähmte blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, und in der Lutherbibel wird es übersetzt, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Ja? Und hier steht, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand, half ihm auf. Und als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Wer heilt also den Gelähmten? Jesus. Das Leben geht weiter. Nicht Petrus und Johannes, sondern Jesus. Und damit klar ist, welcher Jesus, im Namen von Jesus Christus von Nazareth, wird hier gesagt. Da wird speziell geklärt, wer es ist. Jesus Christus ist das griechische Wort des hebräischen Messias. Und Messias heißt der Gesalbte. Also Petrus sagt eigentlich, im Namen von Jesus, dem Gesalbten, der von Nazareth kommt. Und das Dorf Nazareth kommt vom hebräischen Neser und das heißt Spross auf Hebräisch. Und wir haben bald Weihnachten. Ja. Wer die Bibel hat, hier, schlagt sie mal auf Jesaja 11, Vers 1. Wir kennen ein Weihnachtslied, es ist ein, ja, um wen geht's hier? Um den Spross Isais, oder? Da ist ein Spross aus dem Stumpf Isais. Das ist eigentlich, der Baumstamm ist abgeschnitten, aber dann gibt es manchmal so Baumstämme, die schießen wieder. Da gibt es so einen Sprössling. Ja? Und davon ist hier die Rede, oder? Was steht in Jesaja 11, Vers 1? Hat das wer offen? Hat das gerade wer da?
Ja?
Ja?
Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn.
Da war also eine Gruppe, die hatten ihre Wurzeln noch vom Stammbaum bis zurück zum König David. Und die haben erwartet, dass aus ihren Reihen irgendwann wird der Messias kommen, weil das steht ja da. Ne? Und deswegen haben sie ihr Dorf Sprossdorf genannt, Neser, Nazareth. Ja? Weil da aus dem Dorf wieder einer kommen. Und Petrus macht klar, dass Jesus nicht irgendein Jesus ist, sondern genau aus diesem Dorf dort kommt. So hängen die Dinge zusammen, ja? Und da kommt es her. Und was dann hier steht in Vers 7 und 8, finde ich unglaublich schön. Der Gelähmte wird also an der Hand genommen, der steht auf und nachher steht in Vers 8, er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an herumzugehen. Dann trat er gehend, hüpfend und Gott lobend mit ihnen in den Tempel. Ja, jetzt ist er das erste Mal drin. Und jetzt ist er nicht mehr gelähmt, jetzt hüpft er umeinander und lobt Gott. Ja. Und dann sehen das die anderen Leute und sagen, hey, Moment einmal, das ist doch der immer da unten bettelt. Was ist denn da los? Und alles läuft zusammen. Und Petrus und Johannes wollten eigentlich nur beten gehen. Gell? Und jetzt ist ein Riesenwirbel. Was ist passiert? Das ganze Volk, das ganze anwesende Volk beginnt zu staunen. So, das ist der erste Teil. Jetzt ist ein Wunder passiert. Und jetzt kommen die Worte. Und da lese ich mal einfach weiter hier ab Vers 12. Petrus sah dies und wandte sich an die Menge. Ja. Weil die Leute sind so staunend und fragen, was ist da passiert, wie ist das geschehen? Und dann sagt Petrus, ihr Menschen aus Israel, sagte er. Was ist daran so erstaunlich? Denke ich mir, naja, ein Gelähmter geht nicht jeden Tag. Ne? Eigentlich schon erstaunlich. Und jetzt kommt aber was Interessantes. Warum starrt ihr uns an, als hätten wir diesen Mann aus eigener Kraft und Frömmigkeit geheilt? Es ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, der Gott aller unserer Vorfahren, der seinen Knecht Jesus durch diese Tat verherrlicht hat. Den Jesus, den ihr den Römern ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl Pilatus ihn freilassen wollte, ihr habt diesen Heiligen und Gerechten verleugnet und stattdessen die Freilassung eines Mörders verlangt. Ihr habt den Urheber des Lebens getötet, doch Gott hat ihn wieder zum Leben erweckt. Und wir alle sind Zeugen davon. Der Name von Jesus hat diesen Mann geheilt. Und ihr wisst alle, wie krank er war. Vor euren eigenen Augen hat der Glaube an den Namen von Jesus diese Heilung bewirkt. Freunde, ich bin mir bewusst, dass ihr Jesus aus Unwissenheit so behandelt habt. Und dasselbe gilt auch für die führenden Männer unter euch. Doch Gott hat erfüllt, was die Propheten über den Christus vorausgesagt hatten, dass er dies alles erleiden müsse. Und nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden gereinigt werden könnt. Dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch sogar Jesus, den Christus, wieder senden. Doch bis Gott alles erneuert, wird Jesus im Himmel bleiben, wie Gott es vor langer Zeit durch seine Propheten angekündigt hat. Mose sagte, der Herr, euer Gott, wird einen Propheten wie mich aus eurem Volk erwählen. Hört genau auf alles, was er euch sagt. Wer nicht auf diesen Propheten hört, wird aus dem Volk Gottes ausgeschlossen und wird umkommen. Alle Propheten, angefangen mit Samuel, haben von dem, was heute geschieht, gesprochen. Ihr seid die Nachkommen jener Propheten und ihr gehört dem Bund an, den Gott euren Vorfahren verheißen hat. Denn Gott hat zu Abraham gesagt, durch deine Nachkommen sollen alle Völker der Erde gesegnet sein. Als Gott seinen Knecht erweckte, sandte er ihn zuerst zu euch, damit er euch segnet und euch von euren bösen Wegen abbringt. So, also ganz schön steil. Der Petrus erklärt den Leuten, was passiert ist und wer diesen Gelähmten geheilt hat. Und in dieser Predigt, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, gibt der Jesus 6 Titel. 6 Titel erwähnt er, und zwar sagt er, dass Jesus Gottes Knecht ist, sein Knecht. Ja. Das kommt, von welchem Propheten kommt dieser Titel? Von Jesaja. Ja, ich hatte jetzt mit Kurt lange Jesaja und da gibt es die Gottesknechtslieder. Ja. Er sagt, Gott hat seinen Knecht gesandt, von denen die Propheten eh schon geredet haben. Ja. Den Heiligen nennt er ihn auch. Woher kommt das? Kommt auch aus Jesaja. Der Heilige Israels. Es kommt ganz, ganz viel vor im Buch Jesaja. Und dann nennt er Jesus den Gerechten. Und das finden wir immer wieder auch durchs ganze Alte Testament hindurch. Jesus ist der Gerechte. Den Urheber des Lebens oder den Schöpfer oder den Fürsten des Lebens, je nach Übersetzung. Ja. Und dann nennt er ihn Gottes Gesalbten, das heißt, das ist eben des Messias und Christus, und ganz zum Schluss einen Propheten wie Mose. Ist euch das aufgefallen? Gott hat doch zu Mose gesagt, oder damals zum Volk gesagt, ich werde euch einen Propheten erwecken wie Mose, auf ihn sollt ihr hören. Und der Petrus sagt, genau dieser Jesus ist das. Und dieses Wort, ein Propheten wie Mose, das steht im 5. Buch Mose 18, Vers 15. Es ist interessant, wenn man die verschiedenen Predigten des Petrus einmal vergleicht in der Apostelgeschichte. Die Predigt zu Pfingsten, die Predigt hier. Dann gibt es in Kapitel 4 nochmal eine Predigt, die werden wir auch gleich noch anschauen. Und in Kapitel 10 beim Hauptmann, beim Cornelius, da haben wir auch noch eine Predigt. Eigentlich nützt Petrus die Gelegenheit und sagt, so liebe Leute, ihr staunt und denkt, was sind das für super fromme Leute hier, die so ein Wunder vollbracht haben? Und er sagt auf gut Österreichisch, ich sage es gleich, ich weiß nicht. Jesus weiß. Und ich erkläre euch geschwind, wer dieser Jesus ist. Und dann rollt er von Abraham die ganzen Hauptaussagen auf, die man im Alten Testament hin findet, auf den Retter, der kommen wird. Und es fasziniert mich immer wieder, dass die ersten Jünger den Leuten erklärt haben, wer dieser Jesus ist, nur aus dem Alten Testament heraus. Die hatten ja noch kein Neues. Ja. Alles, was wir über Jesus finden oder wissen müssen, finden wir schon im Alten Testament. Und das ist ganz faszinierend. Jetzt kann man natürlich fragen, wie steht das Alte Testament zum Neuen Testament? In welchem Verhältnis? Ja, und manche sagen, man muss das Alte Testament mit den Augen des Neuen Testaments lesen, dass man es versteht. Ich meine, es ist genau umgekehrt. Wenn du das Neue Testament wirklich verstehen willst, musst du zuerst einmal das Alte Testament gelesen haben und verstehen. Klar, das ist so faszinierend an der Bibel. Gell? Einerseits versteht es jedes Kind, es ist ganz einfach. Und andererseits wirst du nie fertig mit dem Buch. Du wirst nie fertig und du merkst, da ist immer noch mehr und es ist immer noch tiefer. Und da ist noch eine Schicht. So, das ist also Kapitel 3. Eigentlich ist das nur die Vorgeschichte davon, was in Kapitel 4 passiert. Und da möchte ich mit euch jetzt hineinschauen, weil da wird es richtig lustig. Also ich finde das einer der amüsantesten Kapitel in der Bibel überhaupt, weil hier einfach zwei Jesus-Nachfolger vor dem obersten Gericht in Israel stehen und sagen, wir waren es eh nicht. Wir sagen es gleich, wir waren es nicht. Aber lesen wir mal ein bisschen rein hier. Während Petrus, also Kapitel 4, ja, während Petrus und Johannes noch zu der Menge sprachen, kamen die obersten Priester, der Hauptmann der Tempelwache und ein paar Sadduzäer zu ihnen herüber. So, jetzt habt ihr einige Typen hier. Ja. Also, wenn ihr genau wissen wollt, who is who, dann müsst ihr im Februar zum Schlosskolleg kommen, weil da werden wir genau das ein bisschen auseinanderflicken. Ja, ich war die Woche beim Peter Wiegand und dann haben wir angeschaut und haben gesagt, das müssen wir irgendwie noch klären, who is who. Ja? Also, es gab den Hauptmann der Tempelwache und es war kein Römer, das war einer aus Israel. Ja, das war der Tempel, die Tempelanlage hatte Soldaten. Ja? Das sind auch die, die Jesus verhaften übrigens. Ja. Da ist der Hauptmann der Tempelwache dabei. Dann kommen einige Obere, steht hier, die obersten Priester, der Hauptmann der Tempelwache und ein paar Sadduzäer. Und die kommen jetzt herüber. Ich kläre gleich noch ein bisschen, wer die Sadduzäer waren. Auf jeden Fall sind das alles Mitglieder des Hohen Rates. Und der Hohe Rat war sowas wie das oberste religiöse und weltliche Gericht in Israel. Ja, die durften, die hatten ganz schön Einfluss, auch politisch. Ja, das war eins. Es gab keine unterschiedlichen Behörden, ja, so wie ein Kirchengremium, wenn man will, und ein weltliches Gericht oder so. Das war alles in eins. Ja. So. Als sie hörten in Vers 2, wie Petrus und Johannes lehrten, dass es eine Auferstehung der Toten gebe und zum Beweis dafür auf Jesus verwiesen, waren sie höchst beunruhigt. Die Sadduzäer glaubten nämlich nicht an eine Auferstehung von den Toten. Die Pharisäer sehr wohl. Und es ist, wenn man das ein bisschen aufmerksam liest, auch wichtig. Weil am Ende in der Apostelgeschichte wird der Paulus vor den Hohen Rat gebracht. Und es ist eine Gerichtsverhandlung. Und der Paulus sagt, liebe Israeliten, ich bin hier, ich werde angeklagt, weil ich an die Auferstehung der Toten glaube. Und was passiert im Hohen Rat? Da waren nämlich Sadduzäer und Pharisäer, da ging es gleich los, ne? Ja, Auferstehung gibt es nicht. Doch, Auferstehung gibt es. Und dann fetzen die sich so lange, bis am Pilatus zu heiß wird. Oder nicht, da ist nicht mehr der Pilatus, da ist ein anderer Prokurator. Der lässt ihn rausholen, weil er Angst hat, der Tumult geht so durch die Decke, dass da überhaupt nichts mehr los ist. Ja? Paulus weiß ganz genau, was die Denkpositionen sind. Ja? Und hier kommen die Sadduzäer und sagen, wie könnt ihr euch erdreisten, von der Auferstehung zu reden? Ja, das ist beunruhigend. So, und dann geht es hier weiter. Sie ließen die beiden festnehmen, da es schon Abend war, sperrten sie ein bis zum Morgen. Doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mit eingerechnet. Also die wissen sie jetzt nicht mehr so recht zu helfen, also sagen sie, bevor das die weiter predigen, sperren wir es lieber mal ein. Ja, und am nächsten Morgen machen wir dann eine Gerichtsverhandlung. Am nächsten Tag trat in Jerusalem der Hohe Rat zusammen, bestehend aus den führenden Männern des jüdischen Volkes, sowie den Ältesten und den Schriftgelehrten. Also da gibt es Unterschiede. Ja, die einen, die Schriftgelehrten, das waren meistens die Pharisäer. Und dann gibt es die Ältesten und die führenden Priester, die kommen aus diesen Sadduzäer-Familien. Das war so die reiche Oberschicht, die High Society. Ja. Die haben sich die Jobs immer untereinander zugeschanzt. Der hohe Priester Hannas sowie Kaiphas, Johannes, Alexander und weitere Verwandte des hohen Priesters waren ebenfalls anwesend. Das ist alles eine Clique. Wenn man sich sieht, wie diese die Ämter zuschustern, das ist wie das New Yorker Establishment, von dem man jetzt so viel hört. Es ist genau so funktioniert das. Die haben die Kohle gehabt, die haben die Jobs besetzt und die haben ganz genau gesagt, den lassen wir zu und den nicht. So. Vers 7. Die beiden Jünger wurden hereingeführt und gefragt. Das ist jetzt eine interessante Frage. Gut aufpassen. Mit welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Das ist interessant, oder? Die wissen ganz genau, die zwei haben das nicht gekonnt. Aber wer war's? Wenn ihr es nicht wart, wer war's? Da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen, ihr führenden Männer und ihr Ältesten unseres Volkes, werden wir verhört, weil wir einem Gelähmten Gutes getan haben? Merkst schon den Zynismus, der da ist? Ja? Wir haben einen Gelähmten, also dem haben wir was Gutes getan und wieso werden wir jetzt verhört? Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde. Eigentlich wollen sie es ja gar nicht wissen, oder? Ja. Ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde. Und damit ganz klar ist, wen er meint, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Denn Jesus ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der zum Eckstein geworden ist. Und da zitiert er aus Psalm 118, Vers 22. So, einmal bis hierher. Ja? Also einfache Leute treten als Lehrer des Volkes auf und verkündigen noch dazu, dass dieser Jesus auferstanden ist. Und das bringt diese führende Priesterschicht, das macht die nervös und die sagen, das geht gar nicht, die müssen wir mal einsperren. Aber der Punkt ist ja, dass diese einfachen Leute einfach als Zeugen auftreten. Sie bezeugen ja nur, was Jesus getan hat. Ja. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Die Reaktion ist heute noch nicht anders. Was da ist einer, der hat eine Theologie studiert und der wagt, von Jesus zu reden. Das geht ja schon gar nicht. Ja. Uns wird ab und zu am Schloss vorgeworfen, haben wir schon, ich zitiere, gehört, ihr habt eine theologische Seuche am Schloss. Ihr redet immer von Jesus. Man sagt, ja, ist eigentlich eine gute Seuche. Ne? Ich habe eigentlich nicht so ein Problem damit. Aber interessant, oder? Man kann doch nicht einfach ohne Ausbildung von Jesus reden. Die Frage ist, was ist ohne Ausbildung? Die waren, die Jünger, 3 Jahre bei Jesus in der Schule, oder? Wir haben eine gute Schule besucht. Und wenn man sieht, wie der Petrus plötzlich Zusammenhänge begriffen hat aus dem Alten Testament, wer dieser Jesus ist, kann man sagen, hey, du hast mehr begriffen als ihr ganzen studierten Haufen da, ne, die jetzt da auftreten als Richter des Volkes. Also einsperren. Das Problem ist nur, es nützt nichts, weil es sind ja nicht die Apostel, sie sind nur Zeugen dessen, was geschehen ist. Ne? Und dann kommen wieder ganz viel zum Glauben. Also, der Hauptmann der Tempelwache stand von seinem Rang her direkt unter dem Hohepriester. Und er stammte meistens auch aus den Reihen der Sadduzäerfamilien. Das waren so die reiche Oberschicht. Die Sadduzäer, die beziehen ihren Namen wahrscheinlich vom Priester Zadok und von etwa 150 vor Christus bis zur Zerstörung des Tempels um 70 nach Christus waren sie die Gruppe, die den Tempelkult beherrschten. Also die haben die Opfertiere besessen, die Hirten auf dem Feld um Weihnachten. Die Schafe, die sie hüten, wessen Schafe waren denn das? Wahrscheinlich die Schafe oben, die man braucht hat im Tempel für die Opfer. Ja. Nur die Hohepriester dort im Tempel haben gesagt, die Hirten dürfen gar nicht in den Tempel hochkommen, weil die können sich ja nicht ordentlich waschen und die sind immer auf dem Feld und die sind unrein. Aber die Viecher hüten dürfen es. Ja. Sie haben, da ist viel Geld im Spiel. Ja. Man weiß auch, sie waren so, wenn man so will, die Liberalen ihrer Zeit. Ja. Und sie spielen auch eine politische Rolle. Wichtiger war eigentlich die politische Rolle, die sie gespielt haben. Sie stellten die meisten Mitglieder des Hohen Rates und die führenden Priesterfamilien, alle Hohepriester, die kommen alle aus den Sadduzäereien. Es ist also ein Familienclan. Obwohl die Sadduzäer sehr mächtig waren, gab es nicht sehr viele. Es waren nur einige begüterte Familien und das war's. Im Volk haben sie nie irgendwie Fuß fassen können. Das Volk hat sie eigentlich gehasst. weil sie immer gewusst haben, ich brauche ein Opfertier, und die im Tempel haben genau gesagt, wie viel das kostet. Und das ist ja auch der Grund, wieso das Jesus einmal ausmisst. Er sagt, ihr habt einen Räuberladen da draus gemacht. Und es soll ein Ort sein, wo man Gott begegnet. Und ihr macht ein Riesengeschäft draus und schmeißt alle raus. Ne? Sie waren so die Aristokraten ihrer Zeit. Von den Pharisäern wurden sie aber nicht als solche anerkannt, dass, weil irgendwie das mit dem Haus David hat nicht so ganz hingehaut. Ne? Und die Priesterfamilie, es war einfach so eine Vetterlwirtschaft. Sie haben die mündliche Tradition komplett verworfen. Das ist das, was wir heute als Talmud kennen. Ja? So wie man lebt. Für sie galt einzig und allein die 5 Bücher Mose, und das auch nur so irgendwie. Eigentlich war es einfach, dieser ganze Tempel und dieses ganze Opfersystem, das ist Kultur, das ist die Art und Weise, wie wir leben. Glaube ist also reduziert worden auf Kultur. Weil für sie gab es keine Führung durch Gott, das haben sie abgelehnt. Auferstehung gab es für sie nicht. Irgendwie Lohn oder Strafe bei einem Gerichtstag nach dem Tod haben sie auch abgelehnt, und Hierarchien oder Engel und Dämonen, das hat es für sie alles nicht gegeben. Einzig und allein der Tempelkult war wichtig. Ja. Übrigens hat man das Grab von Kaiphas gefunden, ja, diesen Sarkophag, also diese Steinkisten. Ja. Und was hat man auf den Augenhöhlen gefunden? 2 Münzen. Interessant, oder? Ein hoher Priester mit 2 Münzen. Was haben die 2 Münzen da zu suchen? Woher kommt das? Weiß das wer? Es kommt eigentlich aus dem Griechischen, oder? Die Münzen hat man gebraucht, um den Fährmann zu bezahlen, der einem über den Hades drüber führt. Da habe ich mich gefragt, was macht das im Grab vom Hohepriester? Also wenn ich es einfach sage und sehr zynisch, die haben überhaupt nichts geglaubt. Oder die haben alles irgendwie zusammengehauen. Ja? Durcheinander gemischt. Und jetzt bekommt man natürlich Probleme, wenn Glaube nur auf Kultur reduziert wird. Man macht ein bisschen Gottesdienst, ne? Religiöse Handlungen. Das ist alles irgendwie Ausdruck von Kultur, aber wirkliches, lebendiges, eine wirkliche lebendige Beziehung zu Gott gibt es nicht. Ne? Und wenn dann was passiert, dann gibt es natürlich Probleme. Ne? Und ich habe das Gefühl, wir sind gar nicht so recht weit von diesem Ganzen. Ne? Christliches Abendland. Unsere Werte. Ja, das, im Wahlkampf kommt das auch ständig vor. Da soll mir mal einer sagen, was meinst du denn bitte? Benenn es mal. Was heißt denn das? Ne? Gehört alles irgendwie so ein bisschen dazu. Man nennt das Christentum auf Rädern, oder? Kennt ihr das? Christentum auf Rädern. Zuerst kommt man im Kinderwagen, ne? Dann wird man zur Taufe eingeführt. Ja? Dann ist irgendwie noch Konfirmation oder Firmung, ja, da kommt man auch in der Staatskarosse, weil es ist ja besonders Festl. Ne? Dann kommt man zur Hochzeit in der Kutsche und zur Beerdigung wird es da wieder eingeführt. Ja, aber mehr, das nennt man dann irgendwie so, Es ist ganz komisch, oder? Dass man über den Formen den Inhalt vergessen kann. Und klar, wir Menschen brauchen irgendwie Formen. Glaube drückt sich ja immer irgendwie in Formen aus. Aber wenn die Formen alles sind und nicht mehr der Inhalt, dann wird es kompliziert. Und genau das ist hier passiert. Ne? Und deswegen sagt Gott oft, vergiss die Formen. Oder diese im Alten Testament, die Propheten, man nennt das Kultkritik, wo die Propheten sagen, Gott kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören. Und die Opfer, die stinken zum Himmel. Ich will das alles nicht mehr. Was ich will, ist ein Herz und ein zerschlagener Geist. Also jemand, der sich demütig mir nähert. Ja? Er sagt, Gott, ich brauche dich. Und dann sagt Gott, okay, dann vergiss einmal die ganzen Formen. Und dann mach es lebendig. Und dann zeige ich dir, wie man die Formen wieder füllt. Ja? Oder gebe dir neue Wege, das auszudrücken. Noch kurz zum Sanhedrin oder der Hohe Rat. Sanhedrin ist die hebräische Form vom griechischen Synedrion und das heißt eigentlich nur Versammlung oder Rat. Und es waren 70 Leute und seinen Sitz hatte der Sanhedrin in Jerusalem. Das hat immer irgendwie im Tempelareal oder es gab noch eine kleine Kammer da, eigentlich gleich rechts neben der schönen Pforte. Da gab es auch noch so eine Kammer. Wenn schnell gehen musste, hat man sie dort getroffen. Und sonst oben in dieser riesen Säulenhalle. Ja. Noch während der römischen Herrschaft, auch über Juda, verfügte die Versammlung über einen großen Einfluss und auch ziemlich viel Autonomie. Sie konnten auch Todesurteile fällen, aber nur Steinigungen. Wir lesen ja später vom Stephanus, der gesteinigt wird. Und es war eine hochoffizielle Sache. Das war nicht irgendwie so verdeckt. Nein, es war eine hochoffizielle. Allerdings mussten die Römer ihr Okay geben. Dass Jesus nicht gesteinigt wird, sondern gekreuzigt, das hat einen anderen Hintergrund. Der Hohe Rat wollte, also wenn der Hohe Rat Jesus umgebracht oder umbringen hätte lassen wollen, dann hätten sie ihn steinigen müssen. Das war die einzige Möglichkeit. Aber damit er ans Fluchholz kommt, musste er aus dem Volk ausgestoßen werden, er musste ein Nicht-Jude werden, ein Ausgestoßener. Und das ist das, was man im Hohen Rat beschlossen hat. Und dann hat man Jesus zu den Römern gebracht und gesagt, so, das ist ein Hochverräter. Und dann hat man ihn einen politischen Prozess gemacht. Da steht so ein bisschen dahinter. So, und dieser Hohe Rat stellt jetzt die Frage, wer war es eigentlich, Vers 7? Aus welcher Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Ihnen ist klar, die können es nicht gewesen sein. Warum? Jetzt lesen wir mal Vers 13. Die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem merkten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesus angehörten. Also die merken, das sind irgendwie Jesus-Leute, die sind nicht unbedingt Hochschulprofessoren. Wisst ihr, was im Griechischen steht? Einfach oder ohne Bildung, da steht Idiotes. Das ist das griechische Wort. Also, ich sage es jetzt einmal so, ob die haben gemerkt, das sind Jesus-Idioten hier. Ne? Sie waren einfache Menschen, Idiotes, ohne besondere Bildung. Und ihnen wurde klar, dass sie zu Jesus gehören. Und das finde ich so ein wunderschöner Satz hier. Die sehen die an und aus jedem Knopfloch sprüht Jesus raus. Das Leben geht weiter. Ne? Was für eine Ironie. Ne? Man bringt einen Messias-Anwärter um und will ihn beseitigen. Aber es hat nicht funktioniert. Irgendwie ist der noch immer da. Und auf die Frage, wer war es denn? Da sagt der Petrus ganz klar: Jesus von Nazareth, den ihr habt umbringen lassen. Und dann sagt er noch: Dieser Jesus ist zum Eckstein geworden, den die Bauleute verworfen haben. Und da greift ein Bild aus dem Alten Testament auf. Ich weiß nicht, wer in der Baubranche ist. Ich habe Zimmermann gelernt. Aber es gibt einen Eck, an dem wird alles ausgerichtet. Und das ist der Eckstein. Wenn der falsch sitzt, so dieser Stein da im Eck, wenn der falsch ausgerichtet ist, dann stimmt die ganze Hütte nicht. An dem entscheidet sich alles. Und das ist ein ganz spezieller Stein, weil der nimmt die Kraft von beiden Mauern auf. Wenn diese Ecken nicht hast, dann eigentlich fällt das da raus und das fällt da raus. Das ist diese Verbindung. Aber an diesem Eckstein richtet sich alles aus. Und das ist schon spannend. Ne? Wenn der Petrus hier sagt, schau, im Alten Testament wurde das vorhergesagt, da wird es einen geben, an dem wird sich alles ausrichten müssen. Und das ist dieser Jesus. Durch welche Kraft oder in wessen Namen habt ihr das getan? Und Petrus gibt die Antwort, die sie eigentlich nicht hören wollen. Er sagt, das ist im Namen Jesu passiert. Und diesen Ausdruck durch den Namen Jesu Christi oder im Namen Jesu, das kommt in der Apostelgeschichte ganz viel vor. Es kommt in Kapitel 2, Vers 21, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Der lasse sich taufen auf den Namen von Jesus. In Kapitel 2, Vers 38. In Kapitel 3 haben wir gelesen, im Namen von Jesus Christus, dem Nazarener, steh auf. In welchem Namen oder in wessen Kraft habt ihr das gemacht? Und in Vers 10 antwortet Petrus, durch den Namen Jesu Christi des Nazareners. So, und in Vers 17, jetzt lesen wir einfach noch mal ein bisschen weiter, was hier alles passiert. In Vers 11 von Kapitel 4 steht, denn Jesus ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Also in keinem anderen Namen gibt es Heil. Also wenn man fragt, ist das Christentum intolerant? Ja. Es gibt nur Annahmen. Und es ist schon interessant, dass die Menschen immer wieder aufregen, dass sie sagen, wieso gerade dieser Jesus? Kann es nicht eine andere Lösung geben? Es ist eigentlich komisch, dass man fragt, Gott, diese Rettung will ich nicht, ich will ein bisschen eine andere. Und Gott sagt, nein, es gibt nur einen. Die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, so haben wir schon gelesen. Dann Vers 14, doch da der Gelähmte geheilt vor ihnen stand, konnten sie nichts dagegen sagen. Das ist ja ihr Problem, nicht? Der Typ hüpft da in der Gegend rum und lobt Gott und sie können es nicht leugnen und alle haben es gesehen. Und dann kommt die große Frage, also schickten sie Petrus und Johannes hinaus und berieten sich. Was sollen wir mit diesen Männern machen? Fragten sie einander. Wir können nicht bestreiten, dass sie ein Wunder vollbracht haben. Alle in Jerusalem wissen davon. Das ist eigentlich eine komische Denkweise. Eigentlich müsste man doch sagen, so, wenn das die Wahrheit ist, dann kehre ich um und glaub's. Aber was machen sie? Aber vielleicht können wir verhindern, dass sie ihre Botschaft noch weiter verbreiten. Wir werden ihnen verbieten, weiterhin im Namen von Jesus zu den Menschen zu sprechen. Also diesen Namen darf man nicht mehr aussprechen, weil sie genau wissen, wenn man das ausspricht, dann passiert irgendwas. Ne? So, und jetzt wird es wieder so ein bisschen zynisch. Also riefen sie die Apostel wieder herein und untersagten ihnen, je wieder im Namen von Jesus zu sprechen oder zu lehren. Und jetzt kommt der Petrus und der Johannes und erwidern, was meint ihr? Also ihr seid ja die Studierten jetzt, ne? Ihr habt ja Theologie studiert. Was meint ihr? Will Gott, dass wir euch mehr gehorchen oder ihm? Wem sollen wir eigentlich gehorchen? Also wir stellen das jetzt als Jesus-Idioten die Frage und ihr seid die Hochtheologen, die studiert haben, wem muss man mehr gehorchen, Menschen oder Gott? Ganz schön clever. Ne? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Wir sind nur Zeugen. Der Hohe Rat drohte ihnen erneut, doch schließlich ließ man sie gehen, weil sie nicht wussten, wie man sie bestrafen sollte, ohne einen Aufruhr im Volk heraufzubeschwören. Denn alle Menschen lobten Gott für das, was geschehen war. Die Heilung eines Mannes, der über 40 Jahre lang gelähmt gewesen war. Und ich frage mich, meine Güte, es geht hier nur um Macht und um Geld. Getarnt in einem frommen Mantel, und das ist das Schlimmste, was es gibt. Die Sache mit dem Namen, Namen und Person gehörten zusammen in der alten Kultur von damals. Wenn man einen Namen genannt hat, war das so, als wäre der höchstpersönlich da. Und den Hohepriestern wird irgendwie klar, also diesen Namen darf man nicht mehr aussprechen, weil sonst passiert irgendwas. Und das kann man nicht einmal leugnen, weil der Gelähmte hüpft da in der Gegend rum. Also muss man den Jüngern verbieten, den Namen Jesu zu sagen oder in seinem Namen etwas zu tun und zu lehren, aber es geht nicht, denn das Leben geht weiter. Der Petrus erzählt dem Hohen Rat ganz genau, wer dieser Jesus ist. Jesus, der Christus von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt und den Gott auferweckt hat. Ja? Keine Zweifel, er ist da. Und dann kommt der Vers 12 und der Vers, 3, der Vers 12, das ist die völlig logische Schlussfolgerung. Wenn der ist, der gestorben wurde getötet wurde, gestorben ist und auferweckt wurde, dann kann nur er der Retter sein. Dann gibt es keinen anderen Namen. Da lässt eigentlich keine Optionen offen. Entweder ich stelle mich auf diesen rettenden Eckstein und richte mich an ihm aus, oder ich verwerfe ihn. Entweder ist man für ihn, man vertraut ihn oder man bekämpft ihn. Oder Hans-Peter Reuer hat es einmal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, diese Wahrheit treibt dich entweder zu Christus oder in den Wahnsinn. Ja, also entweder macht dich das fuchsteufelswüt und du bekämpfst es oder es treibt dich in die Arme Jesu. Ja. Wem muss man mehr gehorchen? Ja? Wir können nicht anders, als zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Und das finde ich so faszinierend. Sie sind einfache Leute. Sie haben von Jesus gelernt. Und sie haben entdeckt, dass sein Leben weitergeht. Das ist das, was wir dann im Neuen Testament mehr und mehr entdecken, als die Formel Christus in uns. Das Leben geht weiter. Und es ist so schön hier, das bezeugen sie. Mehr müssen sie nicht tun, sie sind Zeugen. Nach dem Text habe ich mich gefragt, bräuchte es vielleicht heute auch wieder öfters einmal so ein Wunder? So ein Wunder, wo man merkt, nein, das mit dem Glauben, das ist nicht Kultur, das ist eine lebendige Geschichte. Auf jeden Fall braucht es Menschen, die mutig genug sind, einfach zu sagen, im Namen von Jesus, weißt du was, das habe ich erlebt. Ich habe kein Gold, ich habe kein Silber, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und ich erzähle dir, was ich von Jesus habe, was ich mit ihm erlebt habe und dass er lebendig ist. Und dann lass uns staunen, was passiert. Ich glaube, wir werden öfters einmal staunen, was passiert. Gell? Weil Gott ist lebendig. Christus ist auferstanden, er wirkt. Und um Zeuge zu sein, muss man nicht studiert haben. Nein, man muss nur was gesehen und gehört und erlebt haben. Das ist alles. So einfach ist es. Kompliziert machen es meistens die anderen dann. Mit den Fragen, die da alle kommen, klar. Spannend. Ich möchte es hier belassen. Möchten noch ein Lied singen. Ich traue auf dich, gell? Haben wir rausgesucht. Ich glaube, das passt ganz gut. Müssen wir das alles nochmal hochstarten. Und für das reicht es gerade noch. Und dann möchte ich noch beten. Und danke Esther und Thomas, ihr habt es da hinten schon ein bisschen hergekriegt. Nächstes Mal ist im Dezember am 16. irgend sowas. Da haben wir dann ein bisschen einen Weihnachtsabschluss. Ich möchte Personen machen. Ich möchte nicht einfach weitermachen. Ich möchte einen Barnabas machen. Der Barnabas ist eine ganz besondere Person. Und ich glaube auch den Philippus, den kennt man nicht so. Aus der Apostelgeschichte. Und vielleicht streift man Johannes Markus noch, das passt dann irgendwie noch so ein bisschen zu Weihnachten. Ja?